RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Der Kreml hat das erneute Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump als produktiv bewertet. Es sei in dem Gespräch auch um die ukrainischen Drohangriffe auf russische Militärstützpunkte am Wochenende gegangen, so Putins Berater. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Darauf müsse es eine deutliche Reaktion geben, hieß es in Moskau weiter. Laut Kreml telefonierte Putin auch mit Papst Leo wegen des Ukraine-Kriegs. Putin habe darin gesagt, er wolle Frieden mit diplomatischen Mitteln erreichen, sprach aber auch vom, so wörtlich, Regime in Kiew, das auf eine Eskalation des Konflikts setze. US-Präsident Trump betonte nach seinem Telefonat mit dem Kreml-Chef, dass er keine Chance auf eine sofortige Lösung sehe. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, aber keines, das zu einem sofortigen Frieden in der Ukraine führe.
US-Präsident Trump hat Menschen aus 12 Ländern mit einer Einreisesperre belegt. Die Verordnung des Präsidenten trifft vor allem instabile Staaten oder Bürgerkriegsregionen, darunter Afghanistan, Libyen, Jemen, Haiti und Myanmar. Auch der Iran steht auf der Liste. Der Präsident wolle die US-Bürger so vor ausländischen Terroristen schützen, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Einreise in die USA ist den Menschen aus den betroffenen Staaten von kommenden Montag an verboten. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf mit verschiedenen Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft verabschiedet. Die Pläne von Bundesfinanzminister Klingbeil sehen Steuererleichterungen für viele Unternehmen vor. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Portugal in München mit 1:2. Deutschland trifft nun im Spiel um Platz 3 am Sonntag in Stuttgart auf Europameister Spanien oder Vizeweltmeister Frankreich. Die Portugiesen spielen am gleichen Tag in München um den Nations League-Titel. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, im Tagesverlauf Schauer oder Gewitter, im Südwesten ruhiges Wetter bei maximal 15 Grad in der Eifel und bis zu 24 Grad in der Niederlausitz. Die Zeit, es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten auf der A20, die ist neu dabei, Rostock Richtung Holzuckermark zwischen Neubrandenburg Ost und Straßburg. Hier 4 Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall im Baustellenbereich. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A113 Richtung Dresden fahrend ist zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord wegen Wartungsarbeiten noch bis ca. 5 Uhr gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal-Fellbert ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen noch bis etwa 5:30 gesperrt. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Nikolai Russ. Wahrscheinlich sitzt er im Moment noch im Regierungsflieger, döst ein bisschen und überlegt sich die richtige Strategie für das Treffen im Weißen Haus später. Bundeskanzler Friedrich Merz ist heute zum ersten Mal zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump. Und viele fragen sich, wird auch Merz von Trump vorgeführt, wie es dem ukrainischen Präsidenten Zelensky passiert ist oder auch Südafrikas Präsident? Klar ist, im Verhältnis zu seinen Verbündeten hat Donald Trump viel Porzellan zerschlagen, kennt keine Freunde. Ein ganz normaler Antrittsbesuch wird Merz Reise also sicher nicht. Im Bundestag stand aus diesem Anlass gestern nochmal eine Aktuelle Stunde an. Benjamin Großkopf fasst die Debatte für uns zusammen.
In einem sind sich alle einig, die Beziehungen zu den USA sind enorm wichtig, aber sie leiden spätestens seitdem Donald Trump wieder Präsident ist. Bei der Ursachenforschung und den nun notwendigen Schritten gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte, Europa genau dort zu stärken, wo die USA nicht mehr bereit sind, voranzugehen.
Es ist auch unser deutsches und europäisches Interesse, dass wir, Deutsche und Europäer, die wesentlich Verantwortung für Sicherheit und Frieden in Europa übernehmen.
Eine klare, geeinte Haltung Europas zu den USA und der Regierung Trump war ein zentrales Thema der Debatte. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring, forderte eine selbstbewusstere Sprache und das Aufzeigen von roten Linien, zum Beispiel die Einmischung in innere europäische Angelegenheiten. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner betonte, dass die USA aus seiner Sicht nicht zu ersetzen sind, so sehr es auch in Europa vorangehen möge. Die AfD bemängelte, dass sich die heutigen Regierungsparteien seit langem negativ über Trump und seine Politik äußerten und die Beziehungen deswegen auf einem Tiefpunkt seien. Die Vize-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch.
Trump bietet die Chance, die transatlantische Partnerschaft auf ein neues Fundament zu stellen. Wir brauchen die transatlantische Partnerschaft, aber eben eine neue.
Die Abgeordneten formulierten eine Art Aufgabenliste für Kanzler Merz, der selbst in den Bundestag kam und die Aktuelle Stunde verfolgte. Er wird sie allerdings kaum abarbeiten, teilweise aus Zeitgründen oder weil sie der Politik der Bundesregierung komplett widerspricht. So forderte Linken Co-Fraktionschef Sören Pellmann beispielsweise, mit den USA nicht etwa über mehr Verteidigungsausgaben zu diskutieren, sondern über weniger.
Herr Merz, machen Sie Abrüstung, Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung endlich wieder great again.
Die spontan angesetzte Debatte im Bundestag zeigte, wie groß die Erwartungen an diesen ersten Besuch des Kanzlers in Washington sind.
Doch worauf müssen wir uns wirklich einstellen, wenn Friedrich Merz heute bei Donald Trump sitzt? Droht der nächste Eklat im Oval Office oder könnte es auch der Beginn einer vielleicht sogar großen Freundschaft sein? Das hat mein NDR-Kollege Markus Schubert den Politikwissenschaftler, Psychologen und emeritierten Professor von der Hochschule Magdeburg-Stendal, Thomas Kliche, gefragt.
Also erstmal, Trump hat keine Freunde. Der kennt Bewunderer, der kennt autoritäre Kumpel, der kennt Schwächlinge, die er verachtet, weil sie weniger Macht haben als er, und er kennt vorsichtig behandelte, starke Gegner. Und er hat keinerlei Taktgefühl. Will man mit so jemandem befreundet sein? Und wenn man mit so jemandem befreundet ist, wie zuverlässig wäre das denn? Wir sehen, Unterwürfigkeit lohnt sich hier überhaupt nicht. Die einzige Maxime ist, man darf nicht so viel Porzellan zertöppern, dass Trump sein Größenimage zu verteidigen beginnt, gerade auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, im Grunde ist es für Merz egal, wie er auftritt. Trump wird sich in der Öffentlichkeit ja später sowieso alles zum großen Sieg zurechtlügen. Ne? Er hat ja diese Geschichte erzählt, diese Staatsoberhäupter stehen alle Schlange bei mir zum, wörtlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Hintern küssen, um einen Deal zu kriegen.
Für Zollabkommen,
dieses Spiel, ja. Ja, dieses Spiel darf man nicht stören, das ist Trumps Spiel, dann ist ein ruhiger Verlauf gesichert. Aber man darf nicht darauf hoffen, so jemanden zu überzeugen oder ihm neue Ideen zu geben. Der will Unterwerfung, der respektiert nur Stärke. Das haben wir ja auch bei den Zöllen erlebt. Die EU droht mit Gegenzöllen, da werden die Zölle erstmal verschoben. Jetzt testet er wieder, also europäische Einigkeit und Stärke. Das heißt, Merz kann sich leicht machen, er vermeidet ein Eklat und beharrt öffentlich ruhig auf der eigenen Position und stellt keine ausdrücklichen Forderungen und alles ist wunderbar.
Nochmal zur Gesprächsaufstellung der beiden. Morgen um diese Zeit nicht kuschen und nicht kuscheln, empfiehlt der CSU-Chef Söder dem Kanzler. Wahrscheinlich in der sicheren Überzeugung, es selbst besser gekonnt zu haben. Aber Merz weiß auch schon, welche Fehler er vermeiden will.
Und wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Tja, schafft Merz das, der ja übrigens seit jeher Transatlantiker ist und vielleicht ein Idealbild von den USA hat, in dem Trump eigentlich gar keinen Platz hat?
Diese küchenpsychologische Einlage ist jetzt ganz niedlich, verbirgt aber vielleicht entweder eine tiefe Verlegenheit vor der Unberechenbarkeit dieses Entscheidungsträgers oder aber auch eine Resignation, dass nämlich es hier einfach darum geht, sich mal kennenzulernen und dass die Verhandlungen dann tatsächlich in Form von Machtausübung stattfinden werden gegenüber einer solchen Administration wie Trumps.
Und wie, um noch einmal auf die USA als Lebensversicherung Europas zurückzukommen, wie bekommt Merz Trump zurück ins europäische Boot, auch wenn es um Europas Sicherheit und das Überleben der Ukraine geht? Merz hat versucht, die Reihen der Europäer zu schließen in den vergangenen Wochen. Muss er jetzt Solidarität fordern, erbitten oder kann er zu Trump sagen, schauen Sie, was wir jetzt alles für die Verteidigung ausgeben, allein in Deutschland, Sie sind ja erhört worden, jetzt kann es doch weitergehen.
Ich fürchte, es ist in beiderlei Hinsicht relativ egal. Ich glaube, die Amerikaner sehen das europäische Boot, also Europas Sicherheit und das Überleben der Ukraine getrennt. Deshalb gehe ich mal auf die beiden Fragen getrennt ein. Das eine, die europäische Sicherheit. Soweit ich erkennen kann, ist die Schädigung der NATO bereits jetzt irreversibel, weil Zweifel an der Abschreckung bleiben werden. Das heißt also Zweifel an der amerikanischen nuklearen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Europa. Also wenn Russland Europa angreift und Nuklearwaffen einsetzt oder androht, würden dann die Amerikaner sich selber einen Nuklearschlag einhandeln, indem sie eingreifen. Aber auch innerhalb Europas, es gibt ja Zweifel an der französisch-britischen Vergeltungsbereitschaft zugunsten von Baltikum, Polen, Deutschland. Das heißt, Europa muss sich vollkommen neu aufstellen, muss das neu aushandeln, wird erstmal konventionell aufrüsten, um diese Situation der Abschreckungskrise möglichst aufzuschieben. Und Europa wird ein unabhängiges Bündnis aufbauen, wenn auch erstmal ganz unauffällig innerhalb der NATO. Das heißt, da braucht man Trump gar nicht zurückholen. Jetzt schon haben sich die Amerikaner als im Kern nicht völlig zuverlässig erwiesen. Und die Frage des Überlebens der Ukraine, dieser Rohstoffvertrag der Amerikaner mit der Ukraine zeigt ja ein bisschen Trumps außenpolitische Vision. Wir, die Amerikaner, holen uns unseren Vorteil und die anderen zahlen dafür. Das ist ja seine Idee, die Mexikaner bauen eine Mauer, müssen dafür auch noch zahlen. Und hier will er, dass die USA die ukrainischen Rohstoffe bekommen und die Europäer die ukrainische Verteidigung bezahlen. Dabei gibt es nun aber offenkundig zwei Denkfehler, nämlich einmal, wenn die Ukraine von Russland unterworfen wird, dann bekommen die USA keine Rohstoffe mehr, die fließen nach Russland. Wenn die Ukraine aber von Europa gerettet wird, dann wird dieses Rohstoffabkommen Makulatur sein, dann wird die Ukraine das so nicht einlösen wollen. Das heißt, der einzige Ansatz, der sich hier zeigt, wäre Trumps Selbst- und Medienbild als starker Macher aufzurufen, das ist ihm ja ganz wichtig, damit arbeitet er auch politisch, und immer wieder Waffenlieferungen herauszuholen, solange das noch geht, und ihn dafür schrecklich öffentlich loben. Aber uns muss klar sein, auch das ist eine absolut unsichere Strategie. Bei diesem Präsidenten ist nichts mehr zuverlässig.
Sagt der Politikwissenschaftler Thomas Gliche im Gespräch mit meinem NDR-Kollegen Markus Schubert.
Die ARD-Infonacht.
Um 3:13. Wie gefährlich sind extrem hohe Temperaturen für uns Menschen? Um die Antwort auf diese Frage geht es jedes Jahr beim Hitzeaktionstag, der gestern wieder stattgefunden hat, kurz bevor der Sommer in Deutschland wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder voll aufdreht. Einig sind sich alle Experten, als Anpassung an den Klimawandel brauchen wir mehr Abkühlung. Wo das vor allem wichtig ist, darüber berichtet Madita Graumann.
Besonders betroffen sind die Städte. Hier sterben deutlich mehr Menschen an den Folgen von Hitze als auf dem Land. Laut der Weltgesundheitsorganisation erliegen mittlerweile rund 500.000 Menschen weltweit den Folgen von Hitze. Das sind knapp 1% aller globalen Sterbefälle. Um diese Zahl zu reduzieren, muss vor allem in den Städten etwas passieren, sagt Umweltmediziner und Ökologe Hans-Peter Hutter der Universität Wien.
Es gibt keinen deutlichen Unterschied zwischen ländlichen Bereichen und städtischen Bereichen. Und wenn man das grob skizziert, ist es im Grunde genommen der grüne Anteil. Und dieser grüne Anteil hat einen Effekt, nämlich dass er während der Nacht die Temperaturen absinken lässt. Das ist der wichtigste Punkt und medizinisch gesehen ist das auch der Kern der Problematik in den Städten.
Besonders Bäume kühlen effektiv, erklärt der Klimafolgenforscher der Universität Hafen City Michael Richter.
Also ganz klar, die Könige des Stadtgrüns sind sind natürlich Bäume, weil sie einerseits sehr viel Schatten werfen können auf Straßen oder auch andere Flächen. Und die Schattenwirkung ist eigentlich die effektivste Kühlanlage sozusagen. Andere Bäume, auch Pflanzen, verdunsten natürlich auch Wasser. Und Verdunstungskühlung bringt natürlich auch etwas. Das merken wir ja auch, wenn wir zum Beispiel aus dem Badesee steigen oder aus der Dusche kommen, noch nass sind und dann kommt ein Windstoß, dann wird die Haut kühl. Das ist derselbe Effekt. So kann man auch die Stadt abkühlen. Aber der Effekt der Verschattung und die Temperatursenkung ist größer durch Verschattung als Verkühlung. Dadurch sind Bäume effektiver als andere Pflanzen. Aber das heißt nicht, dass auch andere Bepflanzung nicht wertvoll ist für solche Kühleffekte.
Wie effektiv Begrünung als Maßnahme gegen hitzebedingte Todesfälle sein kann, haben Forschende der Monash-Universität in Australien jetzt belegt. Dazu wurden Daten aus über 11.000 Städten in 53 Ländern genutzt. 30% mehr Vegetation im urbanen Raum könnten über ein Drittel der hitzebedingten Todesfälle weltweit verhindern. Das wären zwischen den Jahren 2000 und 2019 über 1,1 Millionen vermeidbare Sterbefälle gewesen. Dabei ist nicht nur die Temperatur entscheidend.
Die Welt ist natürlich komplizierter und es geht um Luftfeuchtigkeit, genauso um die Luftbewegung und natürlich auch die Sonneneinstrahlung. Das weiß jeder, jede, der eben einmal bei 25 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit herumgespaziert ist oder bei 25 Grad und lockere 40%. Völlig unterschiedlich, weil eben das Ausmaß, auch dass wir da jetzt dann über die Abgabe von Schweiß, die Verdunstungskälte ausnützen können, völlig unterschiedlich ist, wenn die Luft schon fast gesättigt ist. Da geht nichts mehr anschwitzen.
Belastbare Daten, wie stark die Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit sind, gibt es bis jetzt aber kaum. Gesichert ist allerdings: auch bei geringer Luftfeuchtigkeit löst Hitze im Körper thermischen Stress aus.
Also wir sind keine Wechselwarmerwesen wie Krokodile. Wir haben eine konstante Körpertemperatur, die wir halten. Und die liegt bei 37 Grad. Und es ist definitiv so, dass Hitze und das Abführen von der zusätzlichen Temperatur für den Organismus Schwerstarbeit bedeutet.
Erklärt Umweltmediziner Hutter. Besonders das Herz muss dann mehr arbeiten.
Also es ist wirklich unglaublich toll im Grunde genommen, wie unser Organismus reagiert auf Hitze. Es wird der Blutfluss deutlich erhöht, das Herz muss sich mehr anstrengen, es pumpt mindestens doppelt so viel Blut pro Minute durch den Organismus in die Extremitäten, wo die Gefäße sich weiten. Dann gibt es den Schweiß über diese Verdunstungskälte. Diese Verdunstungskälte kühlt unseren Organismus.
Das ist für den Körper extrem anstrengend. Langsam reagiert die Politik. In Hamburg gibt es beispielsweise ein Gesetz, das Neubauten und in Zukunft auch Gebäude nach Sanierungen zumindest teilweise begrünt werden müssen. Auch in den kommenden Jahren bleibt Hitze ein zentraler Risikofaktor in Städten. Bleibt zu hoffen, dass diese auch weiterhin immer grüner werden.
Und wir bleiben noch schnell in den deutschen Städten. Dort eine bezahlbare Wohnung zu finden, das wird immer schwieriger. Deswegen haben gerade Wohnungsgenossenschaften sehr großen Zulauf. Denn diese Unternehmen garantieren bezahlbare und stabile Mieten. Florian Regensburger hat die Genossenschaft Siebendächer in Memmingen in Bayern besucht.
Julia Fritz und Dominik Pfeiffer haben sich einen Traum erfüllt. Mit dem Beitritt zur Wohnungsbaugenossenschaft Siebendächer haben sie seit einem halben Jahr eine sichere Wohnung zum erschwinglichen Preis.
Also wir haben in der Stadtwohnung für 60 Quadratmeter 1200 Euro bezahlt. Und jetzt haben wir eben hier ein tolles Haus und sparen uns 300-400 Euro im Monat. Ist natürlich für alle Seiten cool, weil wir mehr Platz haben und gleichzeitig noch was sparen.
Wollte ich gerade sagen.
Entsprechend begehrt sind die Genossenschaftswohnungen.
Ja, das schaut aber jetzt alles schon wieder ganz gut aus.
Markus Sonntag und seine Vorstandskollegin Claudia Knittel verwalten den Immobilienbestand. 80 Wohnungen konnten sie letztes Jahr neu vergeben. Über 1000 Interessenten stehen noch auf der Warteliste. Vorstand Markus Sonntag.
Sie merken sich bei uns vor, sie kommen dann auf die Warteliste und wenn sie dann die Glücklichen sind, an eine Wohnung ranzukommen, müssen sie Mitglied werden und dann sind sie in dem Fall Mieter, wenn sie möchten, auf Lebenszeit.
Genossenschaften schütten keine Gewinne etwa an Aktionäre aus. Entsprechend niedrig können die Mietpreise gehalten werden. Für genossenschaftliche Bauvorhaben gibt es daher Fördergeld vom Staat. Doch heuer sind die Fördertöpfe schon leer. Manches kommunale Bauvorhaben stockt. Der Städtetag fordert daher mehr finanzielle Anstrengungen vom Staat. Das Bauministerium verweist auf das bereits Geleistete.
Mit Bewilligungsmitteln in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro in den letzten 2 Jahren und Zustimmungen zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde die Bauwirtschaft in der Krise gestützt. Im Vergleich zu früheren Jahren passiert damit gegenwärtig im Bereich des geförderten Wohnungsbaus in Bayern so viel wie noch nie,
teilt das Ministerium auf Anfrage schriftlich mit. Gleichzeitig entstehen immer wieder auch neue Wohnungsbaugenossenschaften, wie das Große Kleine Haus in München. 2018 gegründet, setzen sie gerade ihr erstes Bauvorhaben um. In einer Stadt wie München stehen Genossenschaften noch vor anderen Herausforderungen, sagt Gründungsmitglied Julius Klafke.
Die Flächen, auf denen München noch neu bauen kann, die sind natürlich begrenzt und endlich. Und dann glaube ich, dass in München, aber auch in anderen großen Städten, die Zukunft wahrscheinlich darum kreisen wird, Bestandsimmobilien zu erweitern, umzubauen und nutzbar zu machen.
Wenn das Gebäude fertiggestellt ist, will der Architekt hier selbst eine Wohnung beziehen. Für eine Miete von gut 13 Euro im Atelierviertel. Für München ein echtes Schnäppchen. Julia Fritz und Dominik Pfeiffer in Memmingen können sich schon jetzt an ihrem unkündbaren eigenen Häuschen erfreuen. Vielleicht wollen sie hier auch nie mehr weg, sagen sie.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nele Hüpper. Der Traum vom Nations League-Finale im eigenen Land ist für das DFB-Team ausgeträumt. Im Halbfinale von München unterlag das Team von Julian Nagelsmann den Portugiesen mit 1:2. Aus München berichtet André Siems.
Diese Niederlage war verdient. Die erste Halbzeit noch recht ausgeglichen, 0:0. Das war mehr oder weniger ein Dorfgekicke. Die deutsche Mannschaft noch nicht richtig spielsicher. Zweite Halbzeit dann besser. Allerdings in erster Linie von den Portugiesen. Deutschland kam mit dem Momentum raus aus der Kabine. 1:0 durch Wirtz in der 48. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Joshua Kimmich. Aber die Portugiesen drehten das Spiel, hatten viel mehr Gelegenheiten und auch viel mehr von der Partie. Conceição und Ronaldo machten die Tore. Dazu stand immer wieder Deutschlands Nummer 1 im Tor. Marc-André Ter Stegen im Fokus, der Weltklasse parierte, unter anderem gegen Jota und Conceição. So war es also eine Niederlage der deutschen Mannschaft. Und auf der anderen Seite ein verdienter Sieg der Portugiesen, die am Sonntag im Finale wieder in München stehen.
Alexander Zverev, Deutschlands bester Tennisprofi, scheiterte im Viertelfinale der French Open am 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Guido Ringel.
Wieder Novak Djokovic. Nicht immer sieht der Serbe gut aus gegen Alexander Zverev. In den Grand-Slam-Matches aber ist der Serbe eine Klasse für sich. Noch immer, auch mit 38 Jahren. Aber nicht zufällig ist der Joker, so sein Spitzname, der erfolgreichste Spieler der Geschichte. Auch nach dem verlorenen ersten Satz, in dem Zverev unwiderstehlich spielte, war Djokovic in der Lage zurückzukommen. Mit Geduld und Mut. Der Mann wagt was, auch in den gefährlichsten Situationen. Und das unterscheidet ihn vom Hamburger Zverev. Der Deutsche hält vielleicht zu oft an seinem Stil fest. Lange Ballwechsel von der Grundlinie, geradlinig, bis er Druck aufbauen kann. Aber das ist eben manchmal zu ideenlos, um die Großen zu Fall zu bringen. Ein Novak Djokovic stellt sich im Lauf einer Partie darauf ein und holte sich auch an diesem Mittwochabend kurz vor Mitternacht den Viersatzerfolg. Djokovic spielt nun im Halbfinale, trifft dort auf die Nummer 1 der Welt Jannik Sinner. Alexander Zverev scheitert mal wieder, auch beim nächsten Versuch endlich mal einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Das aus diesmal in Paris im Viertelfinale.
In der Handball-Bundesliga bleibt das Rennen um die Meisterschaft weiter spannend. Der aktuelle Meister aus Magdeburg setzte sich am vorletzten Spieltag mit 35:27 gegen Flensburg durch und springt vorerst auf Tabellenplatz 1. Aus Magdeburg Frank Martin.
Die sportlichen Hausaufgaben erledigt, die Konkurrenz vor allem aus Berlin weiter unter Druck gesetzt. Der amtierende Handballmeister aus Magdeburg darf nach dem 35:27 Heimerfolg gegen Flensburg-Handewitt weiter auf eine Titelverteidigung hoffen. Das letzte Heimspiel der SCM-Saison verlief nur 10 Minuten ausgeglichen. Dann dominierte die Wiegert 7 den phasenweise überforderten Gegner. Magdeburg zur Halbzeit bereits 17:12 in Front, spielte vor allem im zweiten Durchgang groß auf und gewann am Ende 35:27 und kletterte zunächst auf Platz 1 der Tabelle. Vorübergehend, denn die Füchse aus Berlin können sich mit einem Erfolg im anstehenden Heimspiel gegen Gummersbach den Platz an der Handballsonne zurückerobern. Endgültig raus aus dem Meisterrennen ist die MT Melsungen nach einem 26:26 gegen Lemgo. Die Füchse aus Berlin oder doch der SCM? Die Meisterfrage wird damit erst am letzten Spieltag, am kommenden Sonntag, entschieden.
Alle weiteren Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga finden Sie im Internet unter sportschau.de oder auch in der Sportschau-App. Deutschlands bester Sprinterin, Gina Lückenkämper, wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Vom Bayerischen Landtag bekam sie den Bayerischen Verfassungsorden überreicht. Die zweifache Europameisterin freute sich sehr.
Ja, das ist eine wahnsinnig große Ehre. Es wurde ja vorhin auch hier nochmal bei der Verleihung von dem Orden angesprochen, dass das ein Orden ist, der einfach nicht so häufig verliehen wird. Und das hat was mit einer wahnsinnigen Anerkennung zu tun.
Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigte nicht nur Lückenkämpers sportliche Verdienste, sondern auch ihr soziales Engagement. Und wie die Leichtathletin als Mentorin bei Olympischen Jugendspielen auftritt. Lückenkämper habe sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht, heißt es vom Landtag.
Der Sport mit Nele Hüpper und wir bleiben im Grunde sportlich.
Der Stichtag.
Weil hier stellen wir Ihnen jetzt auch einen Sportler vor, einen der erfolgreichsten US-amerikanischen Leichtathleten. John Carlos heißt er. Heute vor 80 Jahren wurde er geboren und in Erinnerung bleibt er nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge, sondern weil er zusammen mit seinem Landsmann Tommy Smith mitten in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung in den USA ein nicht zu übersehbares Zeichen setzte bei den Olympischen Spielen. Christian Schwalb blickt zurück.
Als bei den Olympischen Spielen von Mexiko 1968 der 200-Meter-Lauf angeschossen wird, ahnt kein Mensch, dass dieser Lauf die Welt des Sports erschüttern wird. Die US-Amerikaner John Carlos und Tommy Smith ziehen davon. Dazu der Australier Peter Norman, der sich zwischen die beiden schiebt und am Ende Zweiter wird. Smith siegt in neuer Weltrekordzeit. Und das interessiert schon kurz danach keinen mehr, denn bei der Siegerehrung kommt es zu einem Zwischenfall. Die beiden schwarzen Athleten haben sich einen schwarzen Lederhandschuh übergestreift. Aber das fällt erst auf, als beide Athleten zur Hymne eine Faust in den Abendhimmel von Mexico City recken. Die schwarze Faust, das Symbol für die Black Power Bewegung, eine wichtige Strömung der Bürgerrechtsbewegung zu Hause in den USA. John Carlos ist 23 Jahre alt, als er an diesem 16. Oktober 1968 zur Bronzemedaille sprintet. Unzählige Male muss er seitdem Reportern die Situation in den USA beschreiben, damals in den 60er Jahren in einem aufgewühlten Land.
Being born into a separatist society.
Ich wurde in eine völlig geteilte Gesellschaft geboren. Ich bin in New York aufgewachsen, als kein Weißer was mit uns zu tun haben wollte. Und auch die letzten Weißen aus Harlem wegzogen.
Die Lebensverhältnisse könnten ungleicher nicht sein. Und dann wird ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King erschossen.
Mexico plays host in the 19th Olympia.
So entschließen sich die beiden Athleten, die olympische Bühne in Mexiko für eine politische Botschaft gegen Diskriminierung zu nutzen. Die BBC berichtet über den wachsenden Skandal.
It started with the news that the Black Power disciples Tommy Smith and John Carlos had been suspended by the United States Olympic Committee.
In den USA werden die beiden Sprinter von Schwarzen und Bürgerrechtlern gefeiert. Vom weißen Amerika schlägt ihnen der blanke Hass entgegen. Todesdrohungen gehen ein, beide finden kaum Arbeit. John Carlos stellt sich im Interview dem Vorwurf, es ganz bewusst auf die Rolle des Märtyrers angelegt zu haben.
Zyniker könnten sagen, sie haben doch alles. Ruhm und Medaillen.
Das kann man nicht essen. Und meine Kinder können Ruhm und Medaillen auch nicht essen. Alles, was wir wollen, sind gleiche Chancen als Mensch.
Ein Jahr nach den Spielen von Mexiko stellt John Carlos den 100-Meter-Weltrekord ein, wechselt dann von der Leichtathletik in den American Football, verletzt sich und beendet gerade einmal 25-jährig seine Karriere als Sportler.
Wenn du solch ein Statement machst, dann haben die Leute die Tendenz, sich von dir wegzubewegen. Aber ich würde es 1000-mal wieder so machen. Ich habe es nicht für mich getan, sondern damit sich für meine Kinder und deren Kinder die Situation verbessert.
2003 ziehen Carlos und Smith in die amerikanische Ruhmeshalle der Leichtathleten ein, wegen einer Geste, die um die Welt ging. Geboren wurde John Carlos am 5. Juni 1945, heute vor 80 Jahren.
Der Stichtag von Christian Schwalb.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz kommt heute bei seinem Antrittsbesuch in Washington mit US-Präsident Trump im Weißen Haus zusammen. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressebegegnung im Oval Office. Aus Berlin, Anna Engelke.
Wie wird das erste Treffen von Friedrich Merz und Donald Trump? Das ist die große Frage, die sich viele stellen, vermutlich auch der Bundeskanzler selbst. Merz sagte kürzlich über den Umgang mit Donald Trump, man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen. Und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Im Gepäck hat Friedrich Merz nicht nur ein persönliches Gastgeschenk, sondern auch die Ankündigung, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben auf insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts steigern will. Das wird Trump gerne hören. Kritischer dürfte es bei seinem Lieblingsthema Zölle werden und auch bei der Frage, wie lange die USA noch die Ukraine unterstützen.
US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin haben in einem erneuten Telefonat über die Ukraine gesprochen. Im Anschluss dämpfte Trump Hoffnungen auf einen raschen Frieden. Aus Washington Samuel Jakisch.
Es sei eine gute Unterhaltung gewesen, aber keine, die zu einem unmittelbaren Frieden in der Ukraine führen werde, formulierte US-Präsident Donald Trump nach dem Telefonat in einem Statement auf seiner Online-Plattform. In seinem 75-minütigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten habe er auch über den Iran gesprochen, teilte Trump außerdem mit. Dabei habe Wladimir Putin angedeutet, sich an Gesprächen über ein neues Atomabkommen mit dem Iran beteiligen zu wollen. Russland ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner des Iran.
Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Lage im Gazastreifen verhindert. Mit ihrem Veto blockierten sie die Forderung nach einer sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. US-Botschafterin Scheer begründete das mit einer falschen Gleichsetzung zwischen Israel und der Hamas. Alle anderen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat stimmten für den Text, der den Palästinensern auch einen ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern ermöglichen sollte. Eine Unwetterfront ist am Abend über Süddeutschland hinweggezogen. Die befürchteten massiven Schäden blieben aber aus. In Ulm in Baden-Württemberg wurden mehrere Häuser abgedeckt. Auch in Bayern mussten Feuerwehr und Polizei zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Meist ging es dabei aber nur um umgestürzte Bäume. Betroffen vom Gewitter war auch das Nations League Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal in München. Wegen Hagels konnte die Partie erst mit 10 Minuten Verspätung angepfiffen werden. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, im Tagesverlauf Schauer oder Gewitter, im Südwesten ruhiges Wetter, bei maximal 15 Grad in der Eifel und bis 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständiges und teils sehr windiges Schauerwetter, 16 bis 26 Grad. Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, 16 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit der A40 Dortmund Richtung Essen. Hier ist zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A113 Richtung Dresden fahrend ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord wegen Wartungsarbeiten bis 5 noch gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal Richtung Velbert ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten noch bis 5:30 gesperrt. Gute Fahrt durch die Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nikolai Russ. Das wäre doch eine echte Superkraft. Einfach und schnell eine neue Sprache lernen können, ohne viel Aufwand. Den meisten fällt das schwer und vielleicht haben sie sich das auch schon mal gedacht. Mensch, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich zweisprachig oder dreisprachig aufgewachsen wäre? Denn Babys und Kinder lernen ja bekanntlich viel leichter. Zum Beispiel in Ghana. Dort lernen Neugeborene direkt nach der Geburt schon bis zu 6 Sprachen und können die dann eben auch als Erwachsene. Wie das möglich ist, das erforscht die Potsdamer Professorin für Psycholinguistik Nathalie Boll-Avetisian. Meine Kollegin Anna Korwes hat für die RBB Wissenswerte ausführlich mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sie auf Ghana als Forschungsgebiet gekommen ist.
Also in Ghana werden 80 Sprachen tatsächlich gesprochen.
80,
genau. Und Erwachsene, das wissen wir aus Studien, die vorher schon gemacht wurden, sprechen dort bis hoch zu 12 Sprachen, aber typischerweise 3 oder 4, kontinuierlich und fließend.
Und ist das repräsentativ auch für andere afrikanische Länder,
absolut,
dass es so viele Sprachen gibt und auch asiatische Länder?
Ja, das ist unwahrscheinlich repräsentativ für sämtliche afrikanische Länder, vor allem im Subsahara-Raum. Und auch in Südostasien findet man das häufig, zum Beispiel in Indien. Es ist auch typisch, dass Kinder mit 5, 6 Sprachen aufwachsen und dann diese auch im Erwachsenenalter noch sprechen.
Wie wachsen denn Kinder da auf, dass sie auch wirklich nicht nur mit der Sprache von Mama und Papa, sondern halt noch mit vielen weiteren Sprachen in Kontakt kommen?
Ja, das ist tatsächlich einer der Schlüssel zu der Mehrsprachigkeit. Man muss sich vorstellen, dass in Ghana, und das ist typisch für viele afrikanische Länder, Familien typischerweise in sogenannten Compound Houses leben. Das sind Flachbauten, 3, 4 Häuserwände aneinander gebaut sozusagen. In der Mitte gibt es einen Innenhof, der sich von 3 bis 4 Familien geteilt wird. Und dort in diesem Innenhof verbringt man den Tag, weil es dort schattig und entsprechend kühler ist. Und in diesen Innenräumen gibt es dann zum Beispiel eine geteilte Kochnische, vielleicht auch ein Badezimmer im Freien dort auf diesem Hof. Und dort verbringen die Kinder, die Frauen und die Älteren ihren ganzen Tag. Kinder spielen zusammen. Und es sind also Leute, die dort in diesem Innenhof zusammenkommen, die eigentlich zu 3, 4 verschiedenen Familien gehören. Und in Ghana haben wir nicht wie in anderen Ländern den Fall, dass Leute eher untereinander heiraten würden, wenn sie von derselben Ethnie abstammen oder dieselbe Sprache sprechen, sondern das ist dort sehr typisch eben aufgrund dieser Multiethnizität, die wir dort haben, dass zum Beispiel eine Frau, die eine Ga ist, einen
also
Mann heiraten,
eine verbreiteten
genau,
Sprachen.
Das wäre eine der Sprachen und Ethnien. Die würde dann vielleicht einen Akan heiraten, also einen Akan-Sprecher. Der Akan-Sprecher würde dann also Akan mit seinem Baby sprechen oder mit seinem Kind und die Mutter würde Ga sprechen. Aber vielleicht hat die Mutter auch wiederum Eltern, also die Großeltern des Kindes, die nochmal andere Sprachen hergebracht haben. Und so kommt das dann zusammen, dass wenn man irgendwie 5, 6, 7 Erwachsene in einem Haushalt hat, in diesen Compound-Houses, ganz viele Sprachen zusammenkommen können. Und es ist dort typisch, dass jeder einfach in seiner Muttersprache oder in seiner präferierten Sprache mit allen spricht, mit den Erwachsenen sowie mit den Kindern.
Und dann gibt's quasi noch als Brücke Englisch als Amtssprache. Ne?
Mhm, genau, Amtssprache, offizielle Sprache ist Englisch. Das wird gesprochen auch in der Schule. Also sobald sie dann eingeschult werden, läuft alles auf Englisch dort. In der Kirche wird oft auf Englisch auch gesprochen. Und ansonsten ist die Hauptsprache des Landes Akan. Und dann gibt es eben ganz viele kleinere Lokalsprachen.
Das heißt, wir haben da wirklich ein babylonisches Sprachgewirr in so einem Innenhof. Und da schwirren dann auch die Kinder herum, beziehungsweise die Zielgruppe, die Sie sich angeguckt haben, die ist noch nicht so mobil. Das sind 3 bis 12 Monate alte Babys. Wie haben Sie sich angeschaut und für Ihre Studie untersucht, wie der Kontakt zu diesen verschiedenen Sprachen in diesem jungen Alter stattfindet?
Ja. Bei Babys ist das so, das wusste ich von dem Doktoranden Paul Omane, der kommt aus Ghana und hat mir dann auch erzählt, dass es typisch ist für Babys, dass das ganze Compound House das Baby gemeinsam erzieht. Also das Baby ist vielleicht am Anfang des Tages bei der Mutter, aber dann wird irgendein anderer Erwachsener das Baby auf den Schoß nehmen und dann wird der nächste Erwachsene irgendwann kommen, das Baby auch mal eine Weile mit sich rumtragen. Und so kommt das Baby eben frühzeitig mit den ganzen Sprachen in Kontakt. Und um das zu erfassen, haben wir gesagt, wir gehen mal ganz einfach ran, machen einfach einen Fragebogen, der dann von Eltern ausgefüllt wird, wo wir alles abfragen, wie und wann Kinder mit welchen Sprachen, in welchen Situationen in Kontakt kommen. Also wie viele Sprecher gibt es in der Umgebung, welche sind erwachsen, welche sind Kinder, in welchen Sprachen wird Radio gehört und so weiter. Es wurde alles abgefragt und dann haben wir parallel dazu noch so ein kleines Logbüchlein kreiert und eine Weste genäht, die die Kinder anzogen. Das Logbuch steckte also in der Weste und über den ganzen Tag sollte dann, wer auch immer das Baby gerade im Arm hatte, dokumentieren in dem Logbuch, welche Sprachen das Baby in den letzten 30 Minuten gehört hatte.
Und okay, das konnten wir dann Bestandsaufnahme. Ein Ergebnis ist, das waren 121 Babys, für die Sie das erfasst haben. Und die waren insgesamt mit 20 verschiedenen Sprachen in Kontakt. Also nicht jedes einzelne,
richtig,
aber insgesamt waren da 20 Sprachen im Spiel. Jetzt sprechen die ja selbst noch gar nicht. Was weiß man denn darüber, ob die überhaupt schon irgendwas von der Verschiedenheit der Sprachen mitbekommen.
Mhm, ja, das ist genau die Frage, die mich dann auch interessiert. Wir können natürlich gucken auf Studien, die im europäischen und nordamerikanischen Raum durchgeführt wurden in den letzten 20, 30 Jahren. Wir wissen darüber ziemlich genau, dass Spracherwerb ab Minute 1 der Geburt, wenn nicht eigentlich sogar schon zuvor, losgeht. Also wir wissen zum Beispiel auch aus Studien aus Nordamerika, dass Kinder, die Tagalog und Englisch sprechende Mütter haben, schon bei der Geburt diese zwei Sprachen unterscheiden können und wissen, dass es beides ihre Muttersprachen sind, weil sie diese lieber hören als nochmal eine dritte andere Sprache. Also wir wissen relativ viel über den bilingualen Erwerb und wissen, dass da von Anfang an, also in den ersten Lebensmonaten, ganz viel Informationen über die Lautstruktur, über die Betonung, über die Sprachmelodie gesammelt werden, die dann sozusagen vorbereiten, dass das Kind mit einem Jahr die ersten Wörter sprechen kann, mit anderthalb Jahren die ersten Sätze sprechen kann. Und das ist bei monolingualen Babys genauso wie bei bilingual aufwachsenden Babys. Diese Erwerbsverläufe sind gleich. Aber wie wird das jetzt gehandelt, wenn da noch mehr Sprachen im Input vorhanden sind?
Was weiß man denn darüber, welche Strategien Kinder dann im Weiteren entwickeln, um diese verschiedenen Sprachinputs zu managen? Sortiert das Gehirn die verschiedenen Sprachen in verschiedenen Ecken ein? Mhm. Das frage ich mich ein bisschen, weil ich habe mich auch an verschiedenen Sprachen versucht und irgendwie sind zum Beispiel Spanisch und Französisch immer so gefühlt in der einen Gehirnecke. Wenn ich nach Vokabeln suche, vermischt sich das da. Und dann habe ich mich an Türkisch und Polnisch ausprobiert und obwohl die jetzt nicht miteinander verwandt sind, also anders als die romanischen Sprachen, scheinen die gemeinsam in einer anderen Ecke meines Kopfes abgelegt zu sein.
Interessant. Aber
vielleicht ist das auch nur eine ganz subjektive Erfahrung.
Ja, das ist spannend. Also eigentlich ist das ein Thema der Neurolinguistik und ich bin keine Neurolinguistin, deswegen stecke ich nicht so tief drin. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel Patienten gibt, Aphasiker, die bilingual sind.
Zum Beispiel Schlaganfallpatienten, genau, wo das Sprachzentrum gestört ist.
Richtig, ein Hirnareal betroffen ist und diese Patienten auf einmal nur noch eine ihrer beiden Sprachen sprechen können. Also das würde dafür sprechen, dass tatsächlich womöglich Sprachen auch an unterschiedlichen Orten repräsentiert sind. Aber die sind natürlich sehr stark miteinander vernetzt, ne? Und das ist auch Gegenstand der Multilingualismus-Forschung, zu verstehen, wie die Repräsentationen dann ausfallen. Ne? Wenn ich das Wort Dog und Hund habe, also Englisch Dog, habe ich dann eine Bedeutung, die mit beiden Wortformen verknüpft ist. Wie markiere ich, dass das eine Englisch ist und das andere Deutsch und so weiter? Klar, das ist dann alles ein bisschen komplexer.
Was lässt sich denn beobachten bei etwas älteren Kindern oder vielleicht auch bei Erwachsenen in Ghana? Ist dann trotzdem eine Sprache so die Hauptmuttersprache oder sind es von mir aus zwei und dann gibt es aber noch drei Sprachen, die so als Subtext ganz schnell abrufbar sind und auch ziemlich gut gekonnt werden?
Ja, das kommt alles immer so ein bisschen auf den Lebenslauf an, sage ich mal. Also was mir berichtet wurde, ist, dass schon so jeder seine präferierte Sprache hat. Die kann sich aber auch ändern, ne? Wenn man also sich das Land Ghana nimmt. Wir haben dort oft den Fall, dass Familien umziehen aufgrund von beruflichen Veränderungen, ne? Dass dann also die Familie dorthin ziehen muss, wo der bessere Job wartet. Dann ist dann vielleicht vor Ort eine andere Hauptsprache, die wirklich von vielen benutzt wird, als es an dem Ort zuvor war. Und dann kann sich so eine Hauptsprache auch mal ändern. Aber meistens sagen die Leute schon, haben sie ihre absolute präferierte Sprache und sprechen die dann auch einfach, soweit es geht, mit allen. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie alle Sprachen gleich gut sprechen.
Sie haben sich ja auch angeschaut, wie sie mit diesen Sprachen in Kontakt kommen, ne? Also auch nochmal direkten Kontakt und indirekten Kontakt unterschieden.
Genau.
Was ließ sich da beobachten?
Ja. Die Frage, ob Kinder die Sprache direkt hören, also indem dann Eltern oder Bezugspersonen sie direkt in der Sprache ansprechen oder ob sie diese Sprache einfach nur überhören, während andere Erwachsene oder andere Kinder diese miteinander sprechen.
Oder übers Fernsehen.
Ja, oder durchs Fernsehen oder Radio, genau. Ist für uns als Sprachentwicklungsforscher eine spannende Frage. Ne, lernen wir Sprache über diese direkte Kommunikation oder reicht das auch schon, dass ich diese Sprache einfach mitbekomme?
Gibt es da schon eine Antwort drauf?
Ja, genau. Die Forschung behauptet tatsächlich vor allem, dass direkte Sprache essentiell sei. Allerdings ist die Studienlage da wirklich sehr dünn. Es gibt eine Studie aus 2003, die sehr prominent ist und viel zitiert wird, wo untersucht wurde, ob Kinder einen Lautunterschied, den es im Mandarin-Chinesischen gibt, wieder lernen können, den haben sie schon verlernt in diesem Babyalter, in dem dort getestet wurde, wieder erlernen können, wenn sie über 6 Wochen eine kurze Interaktion haben mit einer Sprecherin des Mandarin-Chinesischen. Und die konnten das dann tatsächlich wieder lernen. Hat man aber dieselbe Sprecherin auf Video aufgenommen und in dieses Video vorgespielt, konnten die Kinder das nicht lernen. Also da wurde dann irgendwie angenommen, dass diese soziale Interaktion wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass wir nicht einfach ein Kind vor den Fernseher setzen können oder vors Radio und es würde darüber eine fremde Sprache aufnehmen. Das scheint so einfach nicht zu sein. Aber ich würde mal vermuten, das wäre jetzt meine Hypothese, da muss man wirklich mal gucken, dass wenn Kinder wahrnehmen, dass andere Erwachsene diese Sprache zum Kommunizieren nutzen, dass das schon ein Schlüssel sein könnte, der zu der Sprache hinführt.
Hm. Also, ich finde ja auch immer noch ganz spannend die Frage, in welcher Sprache jemand träumt. Also ob es vielleicht auch eine Sprache gibt, in der man sich emotional am wohlsten fühlt und das aber vielleicht gar nicht unbedingt die ist, die man beim Arbeiten oder für rationale Dinge.
Ja, das ist richtig. Ja,
das können Babys natürlich noch nicht beantworten.
Aber da weiß man ja auch, dass Menschen in unterschiedlichen Sprachen träumen können. Ja, wir haben das auch versucht in anderen Studien, die wir in Deutschland durchgeführt haben, darüber zu bestimmen, ob der Studie waren das Deutsch-Französisch-Bilinguale. Und denen fiel das unwahrscheinlich schwer, solche Fragen zu beantworten. Mhm. Und wir sind da auch, haben wir versucht, über solche Fragen, in welcher Sprache zählst du, in welcher Sprache träumst du, welche Sprache würdest du lieber behalten, müsstest du eine abgeben, dahinter zu kommen, was ihre dominante Sprache ist. Und das war nicht so einfach. Also hat sich kein klares Bild ergeben.
Sie hören die Wissenswerte heute mit der Psycholinguistin Nathalie Boll-Avetisian von der Universität Potsdam. Sie erforscht Vielsprachigkeit bei Kindern. Dreisprachigkeit habe ich im Bekanntenkreis. Ein Junge, Vater Deutsch, Mutter spricht Marokkanisches, Arabisch und Französisch. Das scheint zu klappen, erscheint mir persönlich schon aber extrem viel. Aber 6 Sprachen, wie schafft das unser Gehirn, so viele Sprachen ja irgendwie zu verarbeiten?
Ja, ich würde es, glaube ich, andersrum aufziehen. Ne? Also ich glaube, dass unser Gehirn eigentlich dafür prädestiniert ist, diese Mehrsprachigkeit aufzubauen. Das war ja auch in Europa gang und gäbe, dass Menschen viele verschiedene Sprachen sprechen können mussten, weil die Sprachen viel kleiner und die Dialekte viel vielfältiger waren, als sie es heute sind. Ne? Also der Monolingualismus, der heute in Europa die Norm ist, ist eigentlich nicht die Norm, auch nicht für unseren Kontinent. Ne? Also wenn man weltweit guckt, sind eben die meisten Menschen mehrsprachig. Und für mich ist jetzt die faszinierende Frage in der Tat, die sich auch stellen, wie funktioniert das? Und eigentlich müssten wir davon ausgehen, dass das Gehirn exakt dafür programmiert ist, eben diese vielen Sprachen gleichzeitig managen zu können.
Würden Sie denn sagen, dass es trotzdem so eine Art Limit für unser Gehirn gibt? Also dass bei, weiß ich nicht, 10 Sprachen dann wirklich Schluss ist?
Schwierig zu beantworten. Vielleicht gibt's immer irgendwo einen Fall, ne? Aber wie gesagt, ich weiß, in Afrika sagen viele Leute von sich, dass sie 12 Sprachen gut sprechen. Da fragt man sich, ne? Wo ist das Limit? Also bei 12 ist es noch nicht. Aber es gibt wirklich zu wenig Forschung. Deswegen sind wir ja auch dran.
Jetzt haben Sie quasi diese Bestandsaufnahme geleistet, wie Babys in Ghana mit Sprachen, mit verschiedenen Sprachen in Kontakt kommen. Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme, was wollen Sie jetzt erforschen?
Ich habe jetzt als nächstes Studien dazu geplant, die untersuchen sollen, ob Babys von früh an ihre Sprachen auch schon unterscheiden können. Weil für mich ist das so der allererste Schritt. Ne? Also Babys hören also dieses Sprachkauderwelsch um sie herum. Können sie differenzieren, dass eine Sprache Englisch ist, eine Sprache Akan und eine Sprache Ga? Können sie diese Sprachen auseinanderhalten? Denn das ist ja dann der erste Schritt, um zu verstehen, okay, ich muss von diesen unterschiedlichen Sprachsignalen die Laute erlernen, die Sprachmelodie erlernen und Wörter und Sätze erfassen. Das ist etwas, was ich mir anschauen möchte.
Und wie?
Das wird dann experimentell untersucht mit Babys, die werden 4 bis 5 Monate alt sein. Wir werden die in sogenannten Habituierungsexperimenten testen. Also die sitzen dann bei einer Bezugsperson auf dem Schoß und vor ihnen ist ein Bildschirm, der ein Schachbrettmuster zeigt. Das nutzen wir, weil Kinder da gerne drauf gucken. Und wir wissen, wenn wir ihnen dann zum Beispiel eine Sprache vorspielen, dass sie das erstmal interessant finden und hochgucken. Wenn aber diese Sprache zu lange dauert, werden sie irgendwann gelangweilt und gucken weg. So, wenn ich jetzt also Englisch spiele, wird das Kind irgendwann gelangweilt sein und weggucken. Wenn ich dann die Sprache wechsle, zum Beispiel zu Akan, wird das Kind wieder interessiert sein, weil etwas Neues passiert. Es wird aber dieses Interesse, indem es wieder hochguckt auf den Bildschirm, nicht zeigen, wenn es nicht mitbekommen hat, dass wir zwei verschiedene Sprachen gespielt haben. Und das werde ich versuchen mit verschiedenen Muttersprachen, die diese Kinder hören. Wir haben aber noch ganz viele andere Studien in der Pipeline, die in Ghana stattfinden.
Da hat sich jetzt quasi bei Ihnen ein riesiges neues Forschungsfeld aufgetan,
ja,
mit Ghana.
Ja, absolut.
Ne? Weiß man denn, wie sich Bi- oder eben Mehrsprachigkeit auswirkt, also ob das positive Effekte hat, mhm, auch sonst so auf unsere kognitiven Fähigkeiten, weiß ich nicht, Alzheimer-Risiken,
ja,
oder sonstiges?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben vor allem Forschungsdaten über Erwachsene aus den letzten 20, 30 Jahren, die gut dokumentiert, dass es sogenannte kognitive Vorteile gibt für Sprecher von mehreren Sprachen. Und das betrifft zum Beispiel die Aufmerksamkeit. Bilinguale oder mehrsprachige Menschen sind besser darin, nicht relevante Informationen zu unterdrücken und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Aha. Das ist ja ganz praktisch,
ja,
im Leben.
Ja, das ist ganz interessant. Sie sind auch besser im Wechseln von komplexen Regeln. Also das nennen wir Exekutivfunktionen. Also wenn ich irgendwie eine Tätigkeit ausführe und es ist auf einmal gegeben, dass ich ganz schnell etwas anderes ausführen muss, eine andere Handlung, dann sind dort Bilinguale auch besser. Und man vermutet, dass es damit zu tun hat, dass sie eben in ihrem Alltag trainiert haben, oft zwischen zwei komplexen Systemen hin und her zu switchen.
Genau, weil sonst würde man ja so einen Kauderwelsch sprechen. Ne?
Richtig,
also,
genau.
Weiß man was darüber, inwiefern diese Erwachsenen in Ghana wirklich trennscharf switchen können? Also zwischen verschiedenen Sprachen oder ob dann doch so ein Mix rauskommt?
Da kommt kein Mix raus, es sei denn, er ist gewollt. Also die können die Sprachen schon trennscharf abtrennen. Ne? Also wenn sie jemanden vor sich haben, der kein Ga spricht, dann werden sie bei Akan bleiben. Aber wenn sie jemanden vor sich haben, der beide Sprachen spricht oder wo sie auch wissen, der spricht noch mehr, der spricht 3, 4, 5 Sprachen, dann wird da auch gut gemischt. Ja, das nennen wir Code-Switching. Das ist was, was alle bilingualen Menschen machen. Wenn sie in der U-Bahn sitzen, werden sie das manchmal hören, dass jemand in einer fremden Sprache spricht,
ja,
und auf einmal
hört
kommen.
Man das oft.
Richtig, man hört es sehr oft, dass dort gewechselt wird. Das ist ganz intuitiv. Und das Interessante ist auch, wenn man die Leute fragt, ob sie sowas machen, behaupten sie immer, sie machen das nicht. Mhm. Das sind unbewusste Prozesse.
Okay, also dieses Switchen ist eine kognitive, ja, Leistung, mhm, die da stärker, ja, vorhanden ist.
Ja, und das ist tatsächlich eine Sache, an der wir jetzt auch gerade arbeiten in Ghana. Eine Masterstudentin von mir, die auch aus Ghana kommt, die in unserem internationalen Masterprogramm studiert, die ist aktuell in Accra, in der Hauptstadt von Ghana, und macht Experimente mit Zweijährigen, die dann Sätze hören, die auf Englisch starten, und dann auf einmal kommt ein Wort auf Akan oder andersrum, ein Satz beginnt in Akan und dann kommt ein Wort auf Englisch oder der ganze Satz ist in Akan oder der ganze Satz ist in Englisch, und sie möchte sich dann anschauen, wie schnell ein Kind dieses letzte Wort verarbeitet, ob das für das Kind schwerer ist, wenn da ein Sprachwechsel stattgefunden hat.
Mhm.
Und unsere Hypothese ist, dass das nicht schwer sein dürfte für diese Kinder, weil sie eben so viel mit diesem Code-Switching in Kontakt kommen. Es gibt ähnliche Befunde aus Nordamerika, wo gezeigt wurde, dass das schwerer ist für Kinder, wenn sie sowas hören wie Look at the chien, also gewechselt, mhm, wird von Englisch auf Französisch, auf den Hund zu schauen, als wenn es einfach Look at the dog heißt. Und wir denken, dass es damit zu tun hat, dass vielleicht dort weniger in der Kultur ist, so stark zu Code-Switchen, wie das in wirklich multilingualen Kulturen der Fall ist.
Sie haben schon gesagt, Bilingualität ist ganz gut erforscht, aber Multilingualität, heißt das so, oder Polilingualität, Mehrsprachigkeit,
ja,
bisher nicht so.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Das ist wie so eine Art Macke unseres Fachs. In der Psycholinguistik, genauso wie in der Neurolinguistik, das ist ähnlich, wollen wir immer gerne ganz kontrollierte Studien haben. Wenn wir dann Bilinguale untersuchen, dann haben wir es gern, dass wir sagen, okay, die sind alle deutsch-französisch sprechend zum Beispiel. Und bei Mehrsprachigen bekomme ich keine großen Stichprobengruppen zusammen, bei denen ich sagen kann, die sprechen alle Deutsch, Französisch, Englisch. Also wird dann diese Forschung einfach nicht gemacht.
Pragmatismus.
Richtig. Und ich sage dann an dieser Stelle, das ist ein Riesenfehler. Wir müssen das akzeptieren, dass vielleicht die Datenqualität ein bisschen verrauschter ist. Also ich nehme das einfach in Kauf. Ich nehme diese Vielfalt in Kauf. Ich weiß, in meinem Datensatz, über den wir gerade geredet haben, sind 120 Familien mit 20 verschiedenen Sprachen. Aber das ist die Realität. So sieht's halt dort aus. Und das muss man in der Forschung abbilden, finde ich.
Dabei wird diese Mehrsprachigkeit, also über zwei Sprachen hinausgehen, schätzungsweise auch jetzt zumindest hier in Berlin immer mehr Realität sein, oder?
Absolut, ja, das ist so. Also es gibt gerade aus Berlin auch ganz gute Statistiken dazu, dass schon über 40, ich glaube inzwischen 45% aller Kinder mindestens bilingual aufwachsen.
Mhm. Und darüber hinaus, also nicht nur, dass Mehrsprachigkeit noch nicht so gut erforscht ist, ist ja auch Afrika ein blinder Fleck bislang in der Spracherwerbsforschung. Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, man forscht eigentlich an den immer gleichen Sprachen, Englisch, Französisch, ne? Gerne dann in Kanada zum Beispiel. Mhm. Ich habe die Zahl gelesen, dass bisher Mehrsprachigkeit nur an 2% der mehr als 7000 Sprachen weltweit erforscht ist. Stimmt das?
Der Erstspracherwerb ist bei 2% aller Sprachen weltweit
der Erstspracherwerb.
Ah, okay. Also da wird noch nicht mal geschaut, ist das monolingualer Erwerb oder bilingualer Erwerb. Aber wenn wir über die Sprachvielfalt generalisieren wollen, also wenn wir verstehen wollen, wie wird Sprache erworben, ne, diese Fragen, die wir uns hier gemeinsam gestellt haben gerade, wie geht das, dass wir eine Sprache, mehrere Sprachen, verschiedene Sprachen erlernen. Was befähigt den Menschen zu diesem Vermögen? Reicht es eben nicht, nur auf 2% der Sprachen weltweit zu schauen, ne? Und das ist ein Riesenproblem, weil wir haben in der Forschung oft die Neigung dazu, zu generalisieren. Wir behaupten dann, ne, das sind die Meilensteine des Spracherwerbs und so geht das vonstatten. Kinder achten erst auf die Sprachmelodie, bevor sie dann wissen, was Worteinheiten sind, was Satzeinheiten sind und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel auch Sprachen, bei denen die Sprachmelodie ganz anders aussieht oder wo es vielleicht gar keine Betonung gibt. In den ghanaischen Sprachen zum Beispiel gibt es fast keine Wortbetonung.
Ah, also klingt alles eher so monoton?
Die haben lexikalische Töne, heißt das, und grammatische Töne. Also jede Silbe hat einen Ton. Mhm. Und das alterniert immer so zwischen hoch und tief. Aber das ist nicht umsetzbar in eine Wortbetonung. Ne? Also sowas wie umfahren, so diese schönen Beispiele, die wir im Deutschen haben, das können die noch nicht mehr hören, dass es da einen Unterschied gibt. Genau, also viele der Ideen darüber, wie Spracherwerb vonstatten kommt, die basieren dann auf Sprachen wie dem Deutschen oder dem Englischen, wo dann gesagt wird, ne, für Kinder ist die Sprachmelodie erstmal sehr wichtig. Und wenn sie die dann erworben haben, kommen sie in die Wörter und die Sätze rein. Aber das muss in anderen Sprachen eben anders laufen. Wir können dann nicht behaupten, dass diese Erwerbsverläufe universal oder generalisierbar sind. Ja, das macht die Forschung.
Das ist Ihnen ja auch wichtig, da mehr die gesamte Welt in den Blick zu nehmen. Ne? Sie haben ja auch so einen internationalen Masterstudiengang, wo auch Studierende wirklich auch aus afrikanischen Ländern, aber auch aus der ganzen Welt
aus eigentlich. Der ganzen Welt und viel aus dem globalen Süden, ja.
Warum ist Ihnen persönlich das so wichtig?
Mir ist das persönlich wichtig, aufgrund meinem theoriegeleiteten Interesse zu verstehen, wie Sprachen erworben werden. Dass ich finde, unser Fach kommt zu kurz, wenn wir uns zu sehr auf wenige sehr ähnliche germanische, indogermanische Sprachen beschränken. Aber ich weiß auch, dass es für die Leute wichtig ist, vor Ort, dass diese Forschung gemacht wird. Es ist zwar Grundlagenforschung, aber unsere Forschung gerade mit Babys und Kleinkindern ist auch immer Wegbereiter von Therapiemöglichkeiten und Diagnostikmöglichkeiten von Kindern, die Sprachentwicklungsstörungen haben. Und Kinder, die Sprachentwicklungsstörungen haben, haben später, wenn das nicht behandelt wird, Schwierigkeiten in der Schule mitzukommen. Einfach weil sie Sprache schlecht verstehen und sich schlecht äußern können. Und in den Ländern, über die wir gerade reden, gibt es dazu überhaupt nichts. Da gibt es keine Diagnostik und keine Therapien und so weiter, weil eben schon allein die Grundlagenforschung, Forschungsergebnisse fehlen, wie der normale Spracherwerbsverlauf des Kindes sein müsste.
Sagt die Professorin für Psycholinguistik an der Universität Potsdam, Nathalie Boll-Avetisian, im Gespräch mit meiner RBB-Kollegin Anna Korves, nämlich in RBB Wissenswerte. Und hier haben wir noch einen kleinen Tipp.
Ich habe das Bedürfnis, ständig auf dem Laufenden gehalten zu werden.
In Zeiten von Fake News und Desinformation,
man wird ja überschüttet mit Nachrichten,
sind Vertrauen und Transparenz wichtiger denn je.
Wie man auch das Ganze absichert, dass die Hintergründe korrekt sind.
Für uns gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Dass ich eine Sache von unterschiedlichen Richtungen aus auch betrachtet kriege.
Und was eigentlich dahinter steckt, so das würde ich immer gerne erfahren.
Wir zeigen das ganze Bild. Die ARD-Infonacht.
Nämlich heute am ARD-Nachrichtentag bekommen Sie ganz besondere Einblicke, auch bei Ihnen im Programm im Laufe des Tages.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Kanzler Merz macht heute seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Geplant sind ein Gespräch unter vier Augen, ein gemeinsames Mittagessen und ein Treffen mit der Presse im Oval Office. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
In diesem Büro in Washington war es bei den Besuchen des ukrainischen Präsidenten Zelensky und des südafrikanischen Staatschefs Ramaphosa zu deutlichen Eklats gekommen. Im Mittelpunkt des Treffens mit Merz werden aus Sicht von Beobachtern der Ukraine-Krieg, die NATO und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen. Merz hat bereits betont, dass er nicht als so wörtlich Bittsteller nach Washington reise und die europäischen Positionen dort selbstbewusst vertreten werde.
US-Präsident Trump hat Menschen aus 12 Ländern mit einer Einreisesperre belegt. Die Verordnung des Präsidenten trifft vor allem instabile Staaten oder Bürgerkriegsregionen, darunter Afghanistan, Libyen, Jemen, Haiti und Myanmar. Auch der Iran steht auf der Liste. Der Präsident wolle die US-Bürger so vor ausländischen Terroristen schützen, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Einreise in die USA ist den Menschen aus den betroffenen Staaten von kommenden Montag an verboten. In Rostock beginnt heute früh mit dem Auslaufen der ersten Marineschiffe ein NATO-Großmanöver auf der Ostsee. An der US-geführten jährlichen Übung mit dem Namen Baltrops nehmen rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Hubschrauber und Flugzeuge sowie etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neuen Anrainerstaaten kein NATO-Mitglied. Moskau kritisiert die Übung als Provokation. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Portugal in München mit 1:2. Aus München Stefanie Batzig.
Die Portugiesen über weite Strecken der Partie individuell stärker als die verletzungsgeschwächte deutsche Elf. Trotzdem spielt sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gute Chancen raus, trifft nach der Pause durch Florian Wirtz zum 1:0. Danach spielt nur Portugal, dreht die Partie innerhalb von 5 Minuten. Erst zirkelte eingewechselte Francisco Conceição den Ball via Traumtor links unten ins Netz, dann drückt Ronaldo.